Ich darf Sie auch begrüßen zum Thema barrierefreie Software für Blinde und Sehbehinderte. Sie sehen vielleicht, dass ich selber blind bin. Also wenn Sie eine Frage haben, Sie dürfen gerne reinrufen. Ich weiß nicht, ob wir ein Mikrofon haben, was rumgeht oder so. Aber wenn Sie Fragen haben, immer gerne. Dürfen Sie mich auch gerne unterbrechen. Ansonsten erzähle ich Ihnen zunächst einmal, was ich vorhabe. Ich möchte zunächst eine kleine Präsentation machen, wo ich so ein bisschen vorstelle, worum es eigentlich geht. Und ich hoffe, niemand ist enttäuscht, dass ich nichts über Programmierung oder Softwareentwicklung oder so etwas erzählen werde. Da bin ich nämlich vollkommen unbeleckt sozusagen. Also ich bin eher jemand, der anwendet tatsächlich, der auch Tests durchführt, wenn es um Barrierefreiheit geht. Aber ich kann Ihnen nichts zum Thema Entwicklung erzählen. Genau, dann legen wir einfach mal los. Wenn er mir was erzählt. Genau. Was Sie da im Hintergrund hören, ist meine Vorlesesoftware. Die liest mir immer vor den Folientitel, damit ich weiß, wo ich gerade bin. Also Sie kriegen schon mal einen ersten Eindruck davon, wie Blinde arbeiten. Ich kann das auch mal auf eine Geschwindigkeit stellen, dass Sie auch etwas verstehen.
Geschwindigkeit 6.
Geschwindigkeit 6, sagt er jetzt. Okay, das muss reichen. Genau, was möchte ich Ihnen erzählen? Ich möchte Ihnen zunächst so ein etwas Allgemeineres, eine ganz kleine Einführung zum Thema Barrierefreiheit geben, damit Sie wissen, worum es geht. Dann möchte ich erzählen, welche Barrieren es ganz konkret für blinde und sehbehinderte Menschen gibt. Dann möchte ich Ihnen zeigen, welche Hilfsmittel es in Windows gibt, falls Sie mal das selber ausprobieren möchten oder falls Sie mal etwas testen möchten. Und im vierten Teil möchte ich Ihnen ein paar allgemeine Tipps geben, wenn Sie zum Beispiel Software anschaffen möchten oder Software testen möchten, auch die Barrierefreiheit, oder wenn Sie einen Auftrag sozusagen an einen Drittanbieter erteilen, worauf Sie achten sollten bezüglich Barrierefreiheit. Dann legen wir los.
Pressprofil Kinderblinde zu AW. Pressprofil 50 Faktoren der AW.
Genau. Zunächst einmal etwas Allgemeines zum Thema Barrierefreiheit, wenn Sie sich noch nicht damit beschäftigt haben im Softwarebereich. Man kann 4 Faktoren unterscheiden bezüglich der Barrierefreiheit. Der erste Faktor ist, das Betriebssystem oder die Plattform muss eine Schnittstelle bereitstellen. Also einen Standard, über den quasi definiert wird, wie ich barrierefreie Informationen oder Informationen zur Barrierefreiheit hinterlegen muss. Was weiß ich, zum Beispiel eine Beschreibung, wenn ich eine Grafik habe oder einen Button, wie beschreibe ich den für Blinde zum Beispiel? Die können ja nicht sehen, wie das Ding aussieht. Und die brauchen einfach eine Beschreibung, damit die wissen, was können sie damit machen. Und dieser Standard, der legt fest, wie solche Beschreibungen oder wie solche Informationen zum Thema Barrierefreiheit hinterlegt werden. Der zweite Faktor ist dann die Anwendung oder das Dokument selber. Das muss bestimmte Informationen, wie zum Beispiel so eine Beschreibung für Blinde bei Bildern oder eine Beschreibung bei Buttons zur Verfügung stellen und das gemäß diesem Standard von dem Betriebssystem. Das heißt, wenn ich da irgendeinen anderen Standard erfülle, dann kann man nicht von barrierefreier Software sprechen. Der dritte Faktor ist natürlich die Hilfssoftware. Das heißt, viele behinderte Menschen arbeiten mit Hilfssoftware, zum Beispiel mit Bildschirmlupe oder mit Sprachausgabe. Und diese Programme müssen die Informationen, die dort hinterlegt wurden, auslesen können. Und das ist dann nicht immer der Fall. Wenn ich zum Beispiel den Fall habe, dass jemand mit veralteter Software unterwegs ist, dann kann es halt sein, dass er zum Beispiel kein HTML5 noch nicht oder HTML5 noch nicht kennt oder dieses ARIA, das nennt sich Accessible Rich Internet Applications. Das ist so eine Erweiterung für HTML, damit dynamische Anwendungen barrierefrei gemacht werden können. Dann, wenn ich eine Software habe, die 5 oder 6 Jahre alt ist, das kann durchaus passieren am Arbeitsplatz, die wird ja nicht so oft neu gekauft, dann kann es durchaus sein, dass diese Informationen, die zwar hinterlegt wurden, auch korrekt hinterlegt wurden, von dem Programm aber nicht, also von der Hilfssoftware nicht ausgelesen werden können. Genau, auf diesen Faktor haben Sie aber keinen Einfluss. Genau. Der vierte Faktor hat jetzt nichts mit Software zu tun oder nicht direkt mit Software, sondern das ist tatsächlich die Person, die das Programm nutzt. Sie wissen ja, dass es sehr unterschiedliche Kenntnisstände bezüglich Softwarenutzung gibt. Es gibt die Leute, die ganz fit am Computer sind und die das in 0, nix alles machen. Und es gibt die Menschen, die relativ selten mit Computern zu tun haben und die einfach nicht wissen, wie sie das Ding bedienen sollen. Das hängt auch teilweise einfach mit der Bedienerfahrung ab. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich die Informationen, die mir das hilft, die Hilfssoftware liefert, interpretieren soll, dann kann ich natürlich dieses Programm auch nicht richtig bedienen oder das Dokument richtig auslesen. Und das ist einfach wichtig für Sie, wenn Sie nach Fehlern suchen, warum irgendetwas nicht funktioniert, dann müssen Sie halt diese drei letztgenannten Faktoren, auf den ersten Faktor können Sie ja überhaupt keinen Einfluss nehmen, also auf das Betriebssystem, aber die drei nachgelagerten Faktoren sozusagen müssen Sie ins Auge fassen. Genau, ein bisschen was zum Thema Vorgaben möchte ich Ihnen erzählen. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen auf diese Richtlinien ein, die es so gibt. Es gibt da verschiedene Vorgaben. Die Bundesregierung zum Beispiel oder die Bundeseinrichtungen sind jetzt schon zum Thema Barrierefreiheit verpflichtet. Durch das neue Behindertengleichstellungsgesetz von 2016 sind sie verpflichtet, intern, also in ihren internen Strukturen, Barrierefreiheit zu schaffen und sicherzustellen, einfach für ihre Mitarbeiter. Das heißt, im Prinzip dürfen die keine Software mehr kaufen oder entwickeln lassen, die nicht barrierefrei ist. Genau. Dann gibt es natürlich noch diesen Non-Profit-Sektor. Das sind ja vor allem die Caritas, der Diakonie, Paritätischer und was es da alles gibt. Ein relativ großer Arbeitgeber auch. Und die orientieren sich auch immer stärker an solchen Gesetzgebungen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass die Bundesregierung teilweise ihre Förderungen daran knüpft, dass Barrierefreiheit geschaffen wurde. Es gibt ja auch verschiedene Organisationen, die halt ihre Förderbedingungen so geändert haben, dass sie fordern, dass Projekte barrierefrei sein müssen oder dass Webseiten barrierefrei sein müssen. Das heißt, da gibt es informelle Vorgaben quasi. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann tatsächlich auch, dass auch Auftraggeber oder Auftragnehmer dazu verpflichtet werden, ihre Informationen barrierefrei zu machen, wenn sie einen Auftrag zum Beispiel von der Regierung haben möchten oder von irgendeiner Landesregierung. Das ist im Prinzip egal. Genau, und was auch noch wichtig ist, ist die Behindertenrechtskonvention. Die ist ja von Deutschland ratifiziert worden. Die legt im Prinzip fest, welche Rechte Menschen mit Behinderung haben und wie die Gesellschaft beschaffen sein muss, damit Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam leben können. Und diese Konvention hat unter anderem diesen Prozess der Inklusion in Gang gesetzt. Wird ja heutzutage hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schule diskutiert, aber das wird früher oder später auch am Arbeitsplatz wichtig. Es gibt auch viele große Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, über Diversity oder auch über Inklusion, also über Aktionspläne zum Thema Inklusion auch. Und das heißt natürlich auch, dass diese Unternehmen, es sind im Augenblick vor allem größere Unternehmen oder international orientierte Unternehmen, sich auch zum Thema Barrierefreiheit verpflichtet haben. Genau, eine Botschaft, die ich Ihnen einfach mal mitgeben möchte, ist, Barrierefreiheit ist tatsächlich nicht nur für die behinderten Menschen gut, sondern auch für Sie alle, für uns alle. Ganz banales Beispiel, wenn ich jemandem beim Arbeiten am Computer zugucke, dann sehe ich immer, die beugen sich häufig vor. Also eine ganz ungesunde Körperhaltung am PC. Und warum beugen die sich vor? Entweder haben die ein Sehproblem oder sie sehen halt wirklich die Sachen am Bildschirm so zu klein. Und das könnte man ganz einfach durch solche Sachen wie Barrierefreiheit, könnte man das sehr viel besser lösen, weil man die Sachen dann besser sehen kann. Oder denken Sie daran, wenn Sie im Zug sitzen und mit dem Notebook arbeiten, das sind ja viele Sachen ein bisschen kleiner und vielleicht auch ein bisschen unschärfer. Und Sie können zum Beispiel, Sie haben keine Maus dabei, sondern müssen mit diesem Touchpad arbeiten, was ja relativ grob ist. Und da freuen Sie sich auch, wenn die Schaltflächen ein bisschen größer sind und Sie die besser treffen können. Also Barrierefreiheit ist tatsächlich für uns alle gedacht und nicht nur für Menschen mit Behinderung. Genau, es gibt ja verschiedene Guidelines zu unterschiedlichsten Themen, also auch zum Thema Anschaffen von Software und Testen von Software und so weiter und so weiter. Da möchte ich nicht im Detail darauf eingehen, weil ich ja jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin bin. Ich habe Ihnen in der Präsentation am Ende ein paar Informationen verlinkt, wo Sie das nachschauen können, was Sie interessiert und sich dann auch selber informieren können. Damit sind wir auch mit dem allgemeinen Teil durch und ich möchte jetzt ein bisschen konkreter werden und auf die Probleme von sehbehinderten Menschen eingehen. Genau. Es gibt ungefähr 1 Million Sehbehinderte in Deutschland. Sehbehinderung ist klar definiert gesetzlich. Das sind Menschen, die auch dem besseren Auge weniger als 30% sehen. Klingt ein bisschen abstrakt, aber man muss einfach sagen, diese Sehbehinderungen, die sind extrem unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sehen einfach quasi nur unscharf. Es gibt Menschen, die sehen nur auf einem sehr kleinen Winkel und auf einem sehr kleinen Bereich scharf. Und genau, es gibt halt sehr viele unterschiedliche Sehbehinderungen. Zu dieser relativ kleinen Gruppe gibt es noch die Menschen, die eine Sehschädigung haben. Und diese Gruppe ist wesentlich größer. Denken Sie einfach an alle Menschen, die eine Brille tragen, zum Beispiel, oder Kontaktlinsen, um visuelle Probleme zu korrigieren. Und da ist quasi, glaube ich, jede Person ab Mitte 40 aufwärts, ist, glaube ich, fast jede Person von solchen Problemen betroffen. Vor allem, wenn viel am Computer gearbeitet wird. Kurzsichtigkeit zum Beispiel. Also, so gesehen ist ja fast jeder von einer Sehbehinderung betroffen. Von dem her ist der Kreis gar nicht so klein. Ganz interessant zu wissen ist auch, dass 8% aller Männer eine Farbfehlsichtigkeit haben. Das heißt zum Beispiel die Rot-Grün-Schwäche oder auch andere Farbfehlsichtigkeiten. Das ist also gar keine so kleine Gruppe. Genau, für Sehbehinderte gibt es im Wesentlichen 3 Hilfsmittel oder Hilfsmöglichkeiten. Einmal können Sie über das Betriebssystem sagen, ich möchte zum Beispiel, dass Text und Symbole größer dargestellt werden. Früher hat man das einfach so gemacht, dass man die Auflösung runtergedreht hat, dann werden ja auch die Sachen viel größer. Aber heute ist das tatsächlich in allen Betriebssystemen, zumindest in allen, die ich kenne, gibt es die Möglichkeit, spezielle Designs einzustellen, die für die Bedürfnisse von Sehbehinderten optimiert wurden. Die zweite Möglichkeit ist eine kontrastreiche Darstellung. Auch das kann man über diese Designs regeln. Und da wird zum Beispiel schwarzer Text auf weißem Untergrund, ist ja die normale Situation. Und dann kann ich sagen, ich möchte den Text weiß auf schwarzem Untergrund haben. Blendet weniger, ist teilweise tatsächlich besser zu lesen. Und ist halt angenehmer. Und die dritte Möglichkeit für Menschen, die ein bisschen stärker sehbehindert sind, ist, dass sie die Bildschirmlupe verwenden. Das ist eine spezielle Software, die den Bildschirminhalt vergrößert. Genau, jetzt gehen wir mal an die Barrieren, die es so gibt. Ich gehe sie mal im Einzelnen durch. Eine Barriere ist, dass Text zu klein oder zu unscharf ist. Das kennen Sie wahrscheinlich auch vom Smartphone. Da ist irgendwie eine Webseite, die nicht wirklich optimiert wurde für Smartphones und dann ist der Text viel zu klein. Und wenn Sie den vergrößern, dann platzt halt der Bildschirm.
Aufzählungszeichenfunktion von grafischen Elementen.
Genau. Ein weiteres häufiges Problem ist, dass die Funktion von Icons nicht richtig erkannt wird. Das liegt einfach daran, entweder haben sie zu wenig Kontrast oder es wird gar nicht erkannt, was da eigentlich dargestellt werden soll. Das heißt, ich weiß auch nicht, welche Funktion sich dahinter verbergen könnte.
Aufzählungszeichen Kontrast ist zu gering.
Zu geringer Kontrast, auch ein Problem, was häufig auf Webseiten auftritt, aber auch mittlerweile bei Webanwendungen oder bei normalen Anwendungen. Einfach weil die Bildschirme immer besser werden, werden auch die Designs immer komplexer. Also so ein bisschen. Also früher war es wesentlich einfacher mit diesem dunklen Blau auf hellem Untergrund. Das war wesentlich einfacher zu erkennen als zum Beispiel heutige Systeme, wo die Farben einfach wesentlich heller sind und die Hervorhebung nicht mehr so einfach zu erkennen ist.
Aufzählungszeichen, Informationen mit Nullüberfall oder Fachwechsel.
Genau, ein weiteres Problem, was wir häufig zum Beispiel auf Webseiten finden, ist, dass eine Information über Farbe oder Farbänderung vermittelt wird. Das heißt zum Beispiel, korrigieren Sie das rote Feld. Für jemanden, der rot-grün-blind ist, der weiß natürlich nicht, was da rot ist. Also der weiß überhaupt nicht, was er da machen soll. Von dem her auch ein häufiges Problem.
Aufzählungszeichen, Änderungen der GUI-Aufgaben.
Genau, ein weiteres Problem ist, dass zum Beispiel aufpoppende Dialoge nicht gesehen werden. Das passiert vor allem, wenn Sie mit starker Vergrößerung arbeiten. Also wenn Sie mit der Bildschirmlupe arbeiten, da sitzen Sie ja vielleicht oben links und der Dialog poppt irgendwo in der Mitte auf. Und wenn das Ding nicht barrierefrei programmiert wurde, dann kriegen Sie das gar nicht mit, dass da irgendwas passiert ist. Und versuchen da verzweifelt irgendwie was zu klicken und es passiert nichts. Oder vielleicht passiert doch was. Das kann ja auch sein, dass die Oberfläche gar nicht gesperrt ist. Und bei Webanwendungen zum Beispiel ist es ja auch mittlerweile üblich, diese Desktop-Anmutung zu haben, wo es relativ schwierig ist zu merken, okay, da ist jetzt irgendwo was aufgepoppt und du musst da jetzt was machen, bevor du weitermachen kannst. Kriegt ein Sehbehinderter vielleicht nicht mit. Das heißt, im schlimmsten Fall wird das Dokument, woran ich gerade gearbeitet habe, nicht gespeichert, weil das irgendwie eine Office-Anwendung ist oder es passiert halt nichts.
Aufzählungszeichen, Funktionen sind nicht per Taste zu erreichen.
Genau, auch ein häufiges Problem, dass die Anwendung nicht per Tastatur bedienbar ist. Sie wissen vielleicht, dass viele Sehbehinderte und blinde Menschen vor allem mit der Tastatur arbeiten. Und da ist es halt wichtig, dass Sie tatsächlich alle Elemente per Tastatur erreichen können. Und es kommt halt relativ häufig vor, dass einzelne Bedienelemente überhaupt nicht per Tastatur abrufbar sind, gar nicht erreichbar sind. Das heißt, Sie müssen sie dann zur Maus greifen, was für Sehbehinderte relativ anstrengend ist. Damit sind wir mit dem Themenkomplex Sehbehinderte schon durch. Und gehen über zum Thema Blindheit.
Verwaltung der Blindheit.
Genau, Blinde. Es gibt ca. 100.000 bis 150.000 Blinde in Deutschland. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, die meisten Menschen sind tatsächlich nicht vollblind. Das heißt, die meisten Blinden haben noch einen ganz kleinen Sehrest oder einen nennenswerten Sehrest. Ich zum Beispiel sehe auch noch ein bisschen was. Nur ein ganz geringer Teil der Blinden ist tatsächlich vollblind. Und heutzutage ist es tatsächlich auch so, dass die meisten Menschen nicht blind zur Welt kommen, sondern tatsächlich im Alter erblinden. Also Alter heißt jetzt nicht Seniorenalter, sondern irgendwann im Alter. Aber tatsächlich treten die meisten Erblindungen im sehr reifen Alter auf. Also die werden wahrscheinlich auch dann nicht mehr mit professioneller Software arbeiten, sondern die interessiert natürlich vor allem die private Computernutzung. Nichtsdestotrotz gibt es viele Menschen, die tatsächlich blind sind und auch im berufsfähigen Alter sind und die natürlich auch entsprechend Unterstützung brauchen oder barrierefreie Software benötigen.
Presto 15, das gilt mit dem Screenreader.
Genau, jetzt kommen wir endlich zum Screenreader. Das ist das Ding, was Sie die ganze Zeit im Hintergrund hören und vielleicht nicht verstehen, was er da erzählt. Das ist ein Programm, was quasi den Inhalt dieses Bildschirms so übersetzt, dass ich den verstehen kann. Was sagt er hier zum Beispiel?
AB-Referenz-Software für Blinde und Sehbehinderte.
Er liest ja den die Fußzeile vor und gibt mir quasi die Informationen aus, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Bei Buttons würde er zum Beispiel sagen, das ist ein Menü, damit kannst du das und das machen. Genau, und das gibt er jetzt zum Beispiel gerade als Sprache aus. Ich habe hier auch ein Gerät, das diese Informationen als Blindenschrift ausgeben kann. Das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Das ist ein Gerät, was ganz viele Stifte unten hat. Und diese Stifte können ein- und ausgefahren werden und dadurch wird Blindenschrift dargestellt. Und über diese Zeile können die Informationen, die hier gerade vorgelesen werden, auch als Blindenschrift ausgegeben werden, so dass ich das auch still benutzen könnte, ohne Sie jetzt damit zu nerven mit dieser Stimme. Genau.
Pressbox 2 AB-Referenz-Software für Blinde und Sehende.
Jetzt bin ich verrutscht.
Pressbox 3 AB-Erfahren. Pressbox 7 AB-Referenz hat Gleichheitszeichen. Pressbox 9 Probleme Sehende. Pressbox 12 Top 6 AB-Referenz. Press vor 14 Verwaltung der Blindheit. Press vor 15 das Hilfsmitteltrainer der Adapare. Press vor 16 Top 4 der ABR. Content-Klage unter Tastatur. Aufzählungszeichen der Info-Elemente sind für den Trainer der nicht sichtbar.
Genau, jetzt kommen wir zu den Barrieren, die es für Blinde gibt. Ich habe jetzt einfach mal die vier wichtigsten genommen aus meiner Sicht. Einmal, man muss sich das vorstellen, dieses Programm bewegt sich ja quasi wie ein Mauscursor über den Bildschirm und liest dann die Informationen vor, die quasi fokussiert sind gerade. Das heißt, wenn Sie auf eine Webseite zum Beispiel gucken, Sie sehen Navigation, Sie sehen Inhalt, Sie sehen ein Bannerbild, und für Blinde ist das alles nicht sichtbar. Die sehen immer nur das, was ihnen der Screenreader gerade vorliest. Der schleicht sich so ein bisschen über den Bildschirm von links oben nach rechts unten. Und er kann natürlich auch nur sehen, was quasi als Information für ihn erkennbar ist. Das heißt, es gibt bestimmte Technologien, wo ich sage, diese und jene Information ist da, aber für den Screenreader ist sie nicht sichtbar. Passiert zum Beispiel ganz oft bei dynamischen Seiten, also da, wo sich irgendwelche Sachen einklappen, ohne dass die Seite noch geladen wird. Beispiele gibt es genug, Google Docs zum Beispiel, da geht jetzt ein Dateimenü auf, aber der Screenreader weiß gar nicht, was da passiert ist, dass da irgendwas aufgegangen ist. Der merkt das nicht, und dementsprechend kann ich das Programm natürlich auch nicht verwenden. Das Gleiche kann aber auch bei Desktop-Anwendungen passieren.
Aufzählungszeichen, grafische Elemente, wie Bilder und Fotos sind nicht verschrieben.
Genau. Auch ganz häufig, dass es grafische Elemente gibt, irgendwelche Icons, Buttons, Bilder. Und natürlich weiß der Blinde nicht, was er damit machen soll. Deswegen benötigt er eine textliche Beschreibung. Also da muss eine Beschreibung hinterlegt sein, die ihm erklärt, entweder was da drauf ist, also was auf dem Bild ist, oder was er damit machen kann. Und sind diese Informationen nicht vorhanden, dann kann er im Prinzip nichts machen.
Aufzählungszeichen, Änderungen des Bildschirms, wie aufpoppende Dialoge werden nicht vermerkt.
Genau, wieder das gleiche Problem, aufpoppende Dialoge, Lightboxen, die gehen vielleicht nicht dort auf, wo der Screenreader sich gerade befindet, also wo der Fokus des Screenreaders sich gerade befindet, dann merkt er bitte gar nicht, dass irgendwas passiert ist. Also er weiß gar nicht, dass irgendwas passiert ist und dass er sich in irgendeiner Form dazu verhalten muss, sondern das Ding hat sich irgendwo geöffnet und er klickt wahrscheinlich immer noch auf dieser Oberfläche herum, merkt vielleicht gar nicht, also er kann immer noch vielleicht mit der Oberfläche arbeiten, weil die untere Ebene immer noch funktioniert, obwohl da Dialog aufgepoppt ist und eine Aktion erwartet. Er merkt gar nicht, dass da irgendwas passiert ist, und im besten Fall wird er das überhaupt nicht merken und wird da immer trotzdem immer weitermachen. Oder wenn die Oberfläche blockiert ist, er aber trotzdem nicht merkt, dass oder nicht zu der Stelle kommt, wo der Dialog ist, dann hat er keine andere Wahl, als das Programm zu beenden oder die Anwendung.
Aufzählungszeichen, Funktionen sind nicht mit Tastatur erreicht.
Genau, und das Problem, was wir vorhin schon hatten, das Problem mit der Tastatur, natürlich muss auch für den Blinden muss tatsächlich alles mit der Tastatur erreichbar sein. Das heißt, für ihn gibt es keine Maus, er kann die Maus nicht benutzen, er kann den Mauscursor nicht sehen, er kann den Mauscursor nicht irgendwo hinführen. Das heißt, für ihn muss alles per Tastatur erreichbar sein.
Press vor 17 Kilfen in Windows.
Ich habe eine Frage.
Ja? Genau.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ihr PowerPoint anschaue, da haben Sie so klein die Überschrift, dann haben Sie die Aufzählung und dann unten haben Sie noch so Fußleiste.
Ja.
Also geht das Screenreader einfach knallhart drüber und nimmt jeden Text von rechts oder von links oben bis rechts unten und liest den vor.
Genau.
Also gibt es da keine Struktur, also wie gehen Tabellen? Also wenn man zum Beispiel, wenn er oben anfängt, die Überschriften zu lesen, die hat man
Also in HTML kann ich Ihnen das sagen. Das ist ja quasi als, es gibt ja ein HTML-Element-Table und da kann man einfach bestimmte Informationen auch hinterlegen. Da kann man eine Summary zum Beispiel hinterlegen, die vorgelesen wird. Man kann sagen, die oberste Zeile enthält die Überschriften und dann kann ich diese Tabelle tatsächlich systematisch durchgehen und mir auch jedes Mal die Überschriftenzelle vorlesen lassen, wenn ich die Informationen abrufen möchte.
Dann wird das Screen
Genau. Wenn die vernünftig hinterlegt wurden, geht das ja.
Press 18, Center für Erreichtheit.
Genau. Damit sind wir mit dem praktischen Teil durch und ich würde ein bisschen was zum Thema Bedienungshilfen in Windows erzählen, wenn Sie das selber mal ausprobieren möchten. Gibt es ab Windows 7 auf jeden Fall. Vista habe ich nie benutzt, deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt es schon seit Windows Vista, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie. Das benutzt ja eh keiner. Also ab Windows 7 gibt es das sogenannte Center für erleichterte Bedienung. Und da sind im Prinzip die ganzen Bedienungshilfen, die es in Windows gibt, sowas wie Spracheingabe, Sprachausgabe und Bildschirmlupe und noch einige andere Einstellungen. Und da können Sie das auch direkt konfigurieren. Genau, eine Möglichkeit ist die Bildschirmlupe. Wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, zeige ich das auch mal. Genau, ihr kann einmal den Bildschirm vergrößern und das Zweite, was sie macht, ist, sie kann eine kontrastreiche Ansicht, also Farben invertieren, sodass zum Beispiel der Text nicht mehr schwarz auf weiß ist, sondern weiß auf schwarz und die Menüs dementsprechend auch. Und ja, genau, das ist für viele Leute einfach angenehmer, weil es weniger blendet und die Sachen teilweise deutlicher lesbar sind oder besser lesbar sind. Auch eine ganz nützliche Hilfe ist der Narrator. Das ist ein Screenreader, der in diesem Windows integriert ist. In Windows 7 ist er noch nicht so toll. Der ist erst so ab Windows 8 tatsächlich wirklich gut brauchbar. Und wird tatsächlich nur in Windows 10 komplett konsequent weiterentwickelt, muss man leider sagen. Also mit dem Anniversary Update zum Beispiel sind jetzt wieder neue Funktionen dazugekommen. Das heißt, man muss Windows 10 benutzen, um diese moderneren oder aktuelleren Features von diesem Narrator nutzen zu können.
Press 25 weitere Optionen.
Genau, da gibt es noch weitere Optionen, die man auch dort in diesem Center einstellen kann. Man kann ihn dazu veranlassen, Animationen abzustellen. Man kann ihm sagen, er soll Informationen akustisch ausgeben, die er sonst visuell ausgeben würde oder umgekehrt, also für Gehörlose zum Beispiel, dass er Informationen visuell ausgibt, die er sonst akustisch ausgeben würde. Können Sie ruhig mal reinschauen und ein bisschen damit experimentieren.
Facebook 22, Tipps für Anschauen.
Genau. Im letzten Abschnitt möchte ich nur Ihnen noch ein bisschen zum Thema erzählen, wie schaffe ich Software an und wie prüfe ich die auf Barrierefreiheit oder was sollten Sie dabei auf jeden Fall beachten? Genau, bei der Anschaffung, Sie sollten auf jeden Fall schauen, was macht die Firma bezüglich Barrierefreiheit, die Firma, die das Programm verkauft oder entwickelt hat. Da müssen Sie auf jeden Fall darauf achten. Fragen Sie einfach mal nach, welche Kompetenz er im Bereich Barrierefreiheit hat, ob er überhaupt Kompetenz hat. Und unabhängig davon, was er sagt, sollten Sie natürlich auf jeden Fall die Software testen, bevor Sie sie kaufen. Also bevor Sie sie gekauft haben, bitte testen. Wenn Sie Mitarbeiter mit Behinderung haben, empfiehlt es sich einfach, die zu fragen, ob sie nicht Lust haben, diese Software mal zu testen. Natürlich bietet sich das an, wenn die tatsächlich auch mit dieser Software arbeiten sollen. Ansonsten ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Genau, und es gibt auch Richtlinien zum Thema oder es gibt Tipps zum Thema, wie schaffe ich barrierefreie Software an. Das können Sie sich auch mal anschauen. Genau, wenn Sie selber Software entwickeln lassen, egal ob das jetzt Desktop-Software ist, Web-Anwendungen, irgendwas anderes, Intranet, Redaktionssysteme und was es da alles gibt, achten Sie darauf, dass Barrierefreiheit von Anfang an eingeplant wird. Das ist sozusagen der wichtigste Tipp, den ich Ihnen mitgeben kann, weil wenn Sie das später irgendwann machen, dann kann ich Ihnen garantieren, dass das teurer wird. Und zwar so im Bereich 10%, 20%, 30%. Es kann einfach sein, dass Sie dann komplett nochmal neu den Code aufsetzen müssen zum Beispiel oder komplett neu programmieren müssen. Also achten Sie einfach von Anfang an darauf, dass Barrierefreiheit in den Projektdokumenten zum Beispiel beachtet wird und dass die Software dann tatsächlich auch barrierefrei programmiert wird.
Press vor 25, planen Sie mit Zeit ein.
Genau. Die Programmierung von barrierefreier Software kann, je nachdem natürlich auch wie viel Erfahrung die jeweilige Firma hat, natürlich mehr Zeit kosten. Also einmal die Entwicklung natürlich, aber auch das Testen auf Barrierefreiheit. Das sollten Sie auf jeden Fall einplanen, damit Ihre Projektplanung nicht durcheinander kommt. Ich kann Ihnen da jetzt keinen Faustwert nennen, aber so um die 10-15% Zeit sollten Sie auf jeden Fall mehr einplanen an Zeit.
Press vor 26 Anleitungen optimieren.
Genau, ein wichtiger Tipp, den ich Ihnen aus persönlicher Erfahrung mitgeben möchte, ist, wenn es Dokumentationen, Benutzerhandbücher und so weiter gibt, dann denken Sie bitte auch an blinde und sehbehinderte Menschen. Sehbehinderte Menschen, für die ist es ganz schwierig zu sagen, dieses Icon, Sie sollen jetzt dieses Icon anklicken und jetzt müssen Sie dieses Icon auf der Programmoberfläche finden, wo vielleicht noch 20 andere Icons sind. Das ist für sozusagen Memory für Sehbehinderte, das ist relativ schwierig. Und Blinde wissen erst recht nicht, wo die da hinklicken sollen, also wenn sie dann nur das Symbol haben. Das heißt, Sie müssen quasi eine Wegbeschreibung für Blinde und Sehbehinderte machen. Wie komme ich mit der Tastatur hin? Wie heißt die Funktion? In welchem Menü steckt sie? Also möglichst detailliert, damit die einfach wissen, wie sie mit dieser oder wie sie die Software oder diese spezielle Funktion erreichen können.
Press vor 24 Übertests.
Auch ein unabdingbares Kriterium, lassen Sie die Leute testen. Und zwar, wenn es geht, möglichst frühzeitig. Also schon dann, wenn es einen benutzbaren Prototypen gibt. Und dann natürlich auch am Ende, also wenn die Software quasi abgeschlossen ist oder in der Beta-Phase ist, lassen Sie die Leute testen, weil die können am ehesten die Probleme und Barrieren finden, die es so gibt.
Press vor 25, vielen Dank.
Genau, damit bin ich mit der Präsentation durch und würde einmal kurz auf die Uhr schauen. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich Ihnen gerne noch die Software demonstrieren.
Vor 25.
Ups. Und zwar zuerst mal mit die Bildschirmlupe. So. Kann man das sehen?
Ja.
Okay.
Software, Dokumente, bin Mozilla TV, Bildschirmlupe.
So, jetzt habe ich es ein bisschen vergrößert, glaube ich. Oder auch nicht.
Unbekannt. Software für Bildschirmlupe.
Genau.
Software.
Genau, und jetzt sehen wir zum Beispiel meine Präsentation hier.
Unbekannt.
Und ich kann mit dem Touchpad mich da durchbewegen.
Schalter, minimieren, minimieren, Feld.
Genau, der Screenreader gehört jetzt nicht dazu, der labert einfach immer dazwischen.
Schalter, Start, unbekannt.
So, jetzt Schalter, bin ich zum Beispiel Start. Ganz unten und möchte jetzt zum Beispiel das Dateimenü aufrufen. Was mache ich?
Registerplatten des Menü.
Genau, was Sie, Sie haben es gesehen, er springt jetzt dahin in das Menü.
Übergänge-Tab ausgewählt.
Und sollte jetzt auch diese Sachen hervorheben, die ich halt, die halt gerade fokussiert sind von dem Ding. Jetzt kann ich Ihnen auch mal diese
Bildschirmlupe.
Kontrastreiche Ansicht zeigen.
Platzhalter für Titel vom Vielen. Bildschirmlupe. Software für Blinde.
Ne, bitte nicht.
Bildschirmlupe. PowerPoint. Arbeitsbereich. Bildsystemen unter. Dokumente. Bin Mozilla TV. Bildschirmlupe. Bin Mozilla TV. Fox. Liste Desktop. Desktop. Liste Mantra. Liste Desktop. Liste Desktop. Bin Mozilla TV. Bildschirmlupe. Bin Mozilla TV. Fox.
Ja, gut.
Bildschirmlupe. Dokumente. Bin Mozilla TV. Fox.
Okay, das klappt gerade nicht. Also gehen wir, machen wir mal kurz mit dem Screen wieder weiter.
Bildschirmlupe.
Das ist, denke ich, auch interessant für Sie.
Bildschirmlupe. Bildschirmlupe.
So.
Bildschirmlupe. Dokumente. Bildschirmlupe. Bildschirm. Cortana. Unbekannt. Firefox Benutzerprofil Geschwindigkeit 2. Default. Wenn die Summe Lesezeichen Profil. Anklickfeldsuche. NVDA Einstellungen. Extras und Protok-Sprachbetrachter. Mozilla Firefox Stadt.
Ist der Sprachbetrachter aktiv? Okay, genau, der Sprachbetrachter ist einfach so eine Möglichkeit, also die Software, die ich hier benutze, heißt NVDA. Das ist ein kostenloser Screenreader, der ein bisschen mehr Funktionalität hat als der Narrator, deswegen benutze ich den gerade. Und der hat eine Funktion, die heißt Sprachbetrachter, da wird die Information, die er da vorliest, auch als normaler Text ausgegeben, sodass Sie eine bessere Chance haben zu verstehen, was es da gibt, was er da erzählt.
Dokument, Mozilla.
Gehen wir mal auf Bing.
Navigation B. G-E. Ein Bing Mozilla Firefox Bing.
Genau. Was ist da davor? Gerade die Titelzeile.
Bing. Anklickfeld kombiniertes Eingabefeld reduziert Eingabefeld mit Autovervollständigung Schalterdaten absenden.
Genau, und das ist jetzt das Suchfeld. Also Sie sehen, da gibt er eine ganze Menge Infos aus. Sie werden das wahrscheinlich nicht verstehen, was er da meint, aber ich weiß jetzt, er sagt Eingabefeld. Das ist also der Suchschlitz und da ist der Button absenden oder sowas.
Bing. Anklickfeld Daten absenden Schalter.
Daten absenden. Das heißt, er gibt halt diese Informationen aus. Das ist zum Beispiel ein Button und ich kann die Informationen, die ich jetzt da eingeben würde, abschicken. Du kannst aber auch mal eine interessantere Seite angucken.
Navigation. C nicht Sekunde. Zeit online.
Genau.
Besuchslink.
Genau, und jetzt kann ich. Ist natürlich ein sehr umfangreiches Portal. Für Blinde würden Sie sagen, natürlich total unübersichtlich, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte direkt zu den Überschriften springen, von den Artikeln. Und der Vorteil ist, die Zeit Online zum Beispiel hat konsequent HTML eingesetzt, um ihre Webseiten programmieren. Und durch den Screenreader habe ich die Möglichkeit, gezielt zum Beispiel HTML-Überschriften anzuspringen. Machen wir das mal.
Anklickfeld Zeit Online, Zeit Online, Grafik, Nachrichten auf Zeit Online, Besuchslink, Nachrichten auf Zeit Online, Überschrift Ebene 1.
Genau, ich sage da Überschrift Ebene 1, Zeit Online, bla bla bla.
Anklickfeld Angela Merkel, 2016 hat die Welt schwächer und den Stiler gemacht. Link Angela Merkel, 2016 hat die Welt schwächer und den Stiler gemacht. Überschrift Ebene 2.
Jetzt sagt er Überschrift 2, Angela Merkel und so weiter. Warum er das doppelt vorliest, weiß ich gerade nicht, aber Sie sehen, er liest zum Beispiel vor Überschrift und dann sagt er, welcher Text dahinterlegt wurde. Und jetzt gucken wir uns mal ein Bild an.
Anklickfeldliste mit drei Einträgen. Lasergrafik.
Lasergrafik, okay, das ist nicht so.
Lasergrafik. Lasergrafik. Liste Ende Zeitmagazin. Zeitmagazin Grafik.
Das ist nicht so aussagekräftig.
Besuchslink. Anklickfeld Zeit Online. Zeit Online Grafik. Nachrichten auf Zeit Online. Anklickfeld Angela Merkel.
Gehen wir mal das.
Angela Merkel. 2016 hat die Welt. Leer. Linkinhalt.
Genau, jetzt habe ich einen Artikel aufgerufen. Und kannst du zum Beispiel gezielt zu der Überschrift springen des Artikels?
HTTP. Anklickfeld Angela Merkel. 2016.
Genau, schon wieder die Überschrift.
Angela Merkel. Merkel beim Parteitag in Essen. Grafik Anklickfeld.
Genau, und das ist jetzt der Alternativtext, der dahinterlegt wurde. Merkel beim Parteitag in irgendwo. Genau, vielleicht habe ich noch mal ein
Formular.
Ups.
Merkel beim Parteitag in Essen. See Oliver Berg-DPA. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Partei auf einen harten Bundestagswahlkampf im kommenden.
Genau, das ist der Text, der einfach darunter steht. Interessiert Sie noch irgendwas? Soll ich Ihnen noch irgendwas zeigen?
Eine Frage zu dem Screenreader.
Ja?
Die Geschwindigkeit, in der er vorliest und. Meine Frage zu dem Screenreader.
Ja? Die lässt sich ändern, ja, genau.
Die Stimmen auch oder mehrere Stimmen?
Die Stimmen, ja, genau. Die lassen sich auch ändern, genau.
War schon.
Die Sache ohne Mikro sind Word und Excel denn auch bei jedem frei? Zum Beispiel oder PowerPoint?
Ja, die sind sehr gut nutzbar. Also bei mir hat es nicht so lange gedauert. Es dauert wirklich ein paar Monate, bis man sich so ein bisschen in die Logik reingedacht hat und den auch flüssig benutzen kann. Also ich sag mal, das Kernproblem ist, dass er irgendwie 1000 Shortcuts hat, die man einfach kennen muss. Also nicht 1000, sondern halt sehr viele, die man halt kennen muss, um mit dem Ding flüssig arbeiten zu können. Und das zweite Problem ist, dass man einfach diese Logik, wie er Informationen ausliest und ausgibt, dass man die einmal verstanden haben muss. Und das dauert halt wirklich ein paar Monate, je nachdem, wie intensiv man arbeitet mit dem Computer.
Ich habe noch eine Frage. Mhm. Also ich bin Softwareentwickler.
Ja?
Wo kriege ich denn Know-how, also Wissen her, wie ich das jetzt im Detail sozusagen
entwickeln musste, dass da die Screenreader klar gut kommen. Also man klar, HTML, das ist ja schon, hat schon eine Semantik, aber wenn ich jetzt Desktop-Applikationen mache, für Smartphones, ja, also ich weiß, wir haben das Screenreader auf dem Smartphone, also für Handy.
Ja. Da gibt es immer Informationen bei Betriebssystemhersteller. Wir hatten ja vorhin auf der ersten Folie, glaube ich, gesehen, diese vier Faktoren der Barrierefreiheit. Und der erste Faktor ist das Betriebssystem oder die Plattform. Und mittlerweile stellt tatsächlich jeder Betriebssystemhersteller, also Windows, Linux, Mac, die stellen Dokumentationen zur Verfügung, was da genau gemacht werden muss, also Informationen zu deren Schnittstellen. Microsoft stellt auch ganz viele Testtools zur Verfügung, mit denen Sie das prüfen können. Also das kann man mittlerweile tatsächlich alles im Internet nachlesen.
Ja, okay, ich meine Best Practices. Also jetzt nicht technisch, sondern inhaltlich.
Ja. Da bin ich gerade überfragt. Also der wichtigste Faktor, gehen wir jetzt einfach mal von Webseiten aus, zum Beispiel, wenn wir jetzt uns halt online angucken, die hätten auch einfach sagen können, wir machen jetzt den Text fett und groß und wir kümmern uns nicht, ob das jetzt eine H1 ist oder ob das jetzt ein fettes P ist oder ein SPA-Span oder Div-Container. Wir kümmern uns nur um das Layout und die Struktur, die darunter ist, ist uns egal. Das wäre jetzt für Blinde relativ schwierig gewesen. Oder die könnten auch sagen, wir machen keine Alternativtexte, das ist blödes Zeug. Blinde können sowieso keine Bilder sehen, von dem her verzichten wir darauf, da irgendwelche Beschreibungen zu hinterlegen. Das sind so die wichtigsten Faktoren tatsächlich. Also da gibt es natürlich relativ komplexe Dokumente, sowas wie PDF, mehrspaltiges PDF, da müsste ich die Lesereihenfolge festlegen zum Beispiel. Oder da müsste ich sicherstellen, dass das auch bei kontrastreicher Ansicht noch gut zu erkennen ist. Das wird teilweise recht komplex.
Ich habe noch eine Frage. Wie sieht das aus mit Sprachsteuerung in Windows? Haben Sie da auch Erfahrungen schon gemacht? Oder existiert das überhaupt mit uns da?
Gute Frage. Also ich benutze die Spracheingabe tatsächlich nur zum Diktieren und zwar auch nur auf dem Smartphone. Ich glaube, es funktioniert, aber ich bin da noch nicht dazu gekommen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Alles klar. Okay, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben ein paar Infos mitgenommen.